Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Und heute mit folgenden Themen. SUVs und große Geländewagen werden immer beliebter. Das Umweltbundesamt fordert daher nun höhere Steuern für solche Autos. Und die Deutsche Post macht mehr Gewinn, nicht zuletzt durch die Porto-Erhöhungen der vergangenen Monate. Zuerst aber blicken wir auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich inzwischen zum Währungskrieg ausgeweitet hat. Die chinesische Währung ist gestern unter die psychologisch wichtige Marke von 7 Yuan pro US-Dollar gefallen. Ob das von der chinesischen Notenbank gewollt war oder schlicht eine Folge der Marktentwicklung, das ist derzeit noch strittig. Fakt ist, die Abwertung macht chinesische Produkte beim Export billiger und hilft so der chinesischen Wirtschaft, die derzeit unter den US-Strafzöllen leidet. US-Präsident Donald Trump hat das Land daher als Währungsmanipulator bezeichnet und den Internationalen Währungsfonds um Hilfe gebeten. Ob der zuständig ist, berichtet jetzt Sebastian Schreiber.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China schwelt seit Monaten. Nun also hat er eine neue Facette bekommen. Aus dem Handelsstreit ist ein Währungsstreit geworden. Je weiter der chinesische Yuan absackt, desto günstiger können US-Unternehmen in China einkaufen. Der Effekt? Die Strafzölle von US-Präsident Trump verlieren ihre Wirkung. Den USA passt das gar nicht. Sie werfen den Chinesen vor, den Kurs des Yuan manipuliert zu haben. Finanzminister Steve Mnuchin beschwerte sich beim Internationalen Währungsfonds. Der IWF solle unfaire Wettbewerbsvorteile beseitigen, fordert Mnuchin. Doch auf der Währungsseite habe der IWF wenig Einfluss, sagt Antje Präfke, Analystin von der Commerzbank.
In erster Linie ist der IWF doch eher dafür zuständig, Ländern, die in eine Zahlungsbilanzkrise fallen, zu unterstützen, kurzfristige Kredite zu geben. Insofern erwarte ich sehr wenig vom IWF.
Der Yuan wird von der chinesischen Zentralbank reguliert und täglich neu festgelegt. Manipulationen weist die chinesische Regierung zurück. Dass der Yuan so weit abrutschte, sei durch den Markt bestimmt, heißt es in Peking. Die US-Seite ignoriere das. Einen solchen Streit habe er noch nicht erlebt, sagt David Lipton, der geschäftsführende Direktor des IWF im US-Wirtschaftspodcast Marketplace.
The issue is that so far.
Das Problem ist, beide Seiten haben es bislang nicht geschafft, die Handelsbeziehungen durch einen Dialog zu verbessern. Es braucht zwei, um Tango zu tanzen. Beide sollten sich mehr miteinander unterhalten. David Lipton sieht die Weltwirtschaft in einer instabilen Lage. Es sei nun entscheidend, keinen weiteren Schaden anzurichten, sonst drohe eine Rezession. Es ist sehr wichtig, dass die globale Wirtschaft weiter wächst. Denn wenn wir in eine Rezession rutschen, haben wir vermutlich weniger Munition, um damit umzugehen, als wir noch zu Zeiten der globalen Finanzkrise hatten. Auch Devisenexpertin Präfke von der Commerzbank warnt vor einem Abschwung der Weltwirtschaft.
Genau dann käme ja wieder der IWF zum Zuge und müsste möglicherweise Länder unterstützen, die dadurch in eine Zahlungsbilanzkrise fallen. Also es geht hier weniger um Währungsmanipulation, sondern es geht hier vielmehr um das Risiko, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.
Der lachende Dritte im Streit zwischen den USA und China sei möglicherweise in Europa zu finden, sagt Präfke. Ist das Vertrauen in Dollar und Yuan geschwächt, könne das den Euro stärken.
Natürlich wird sich auch die EZB in der Eurozone nicht wirklich dem Risiko einer abschwächenden Wirtschaft entziehen können, aber erstmal ist der Euro der Profiteur.
Der Yuan hat sich zwar wieder etwas erholt, doch bleibt bei Anlegern und Investoren weltweit die Verunsicherung groß. Es scheint klar, im Währungsstreit zwischen China und den USA ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Über den Währungsstreit zwischen den USA und China, Sebastian Schreiber war das. Von einem aufgeheizten Konflikt in der Weltwirtschaft kommen wir jetzt zu einem aufgeheizten Konflikt auf deutschen Straßen, nämlich der Debatte um SUVs. Kritiker halten die Autos für ökologische Sünde, andere schätzen ihren Komfort und ihre Sicherheit. Und das gilt offenbar für immer mehr Käufer, wie Zahlen des Kraftfahrtbundesamts zeigen. Demnach wurden im Juli 15% mehr SUVs und sogar 19% mehr SUV-ähnliche Geländewagen verkauft als im Vorjahr. Der gesamte Pkw-Markt wuchs dagegen nur um knapp 5%. Ich habe vor der Sendung mit Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland gesprochen und ihn gefragt: Herr Müller-Görnert, wir diskutieren seit Wochen über Flugscham, Fahrverbote und sauberen Verkehr. Wie passt das mit den SUV-Verkäufen zusammen?
Das ist also nach wie vor, dass es eine riesige Lücke gibt zwischen dem Wissen und dem Handeln. Wir denken schlau und handeln doof. Jeder weiß zwar, dass es irgendwie klimaschädlich ist, aber letztendlich geht es ja um Image und Gefühle und die bestimmen halt nach wie vor auch den Autokauf. Und man muss ja auch sehen, die Autohersteller bewerben halt auch eben SUV, weil sie dort halt hohe Gewinnmargen haben. Insofern ist das natürlich kontraproduktiv zu den ganzen Bekundungen auch der Autohersteller. Ja, wir wollen auch klimaschonender werden.
Wer kauft diese Autos? Weiß man das genau?
Also es sind zum einen sind das ja ältere Leute, die halt gerade wegen dem bequemen Ein- und Ausstieg halt so ein SUV kaufen und der guten Rundumsicht. Auf der anderen Seite halt sind diese Autos auch oftmals teurer und deswegen sind sie auch gerade bei ja, höheren Einkommensgruppen beliebt, also gerade für Selbstständige. Da hat man auch einen höheren Anteil von SUV.
Manche Autoexperten, die verweisen darauf, dass ja zu einem geringen Anteil, aber eben doch auch Elektro-SUV zunehmend gekauft werden. Wie hilfreich ist das?
Also das ist natürlich jetzt auch genauso wie bei den normalen SUVs kontraproduktiv, wenn man halt große, schwere Autos mit einem E-Antrieb ausstattet, weil da braucht man dann auch aufgrund des Gewichts eine deutlich größere Batterie und die hat natürlich die ganzen Nachteile hinsichtlich der benötigten Ressourcen und damit auch dem CO2-Footprint in der Batterieherstellung und das macht dann die ganze Klimabilanz zunichte.
Das Umweltbundesamt hat jetzt vorgeschlagen, die Kfz-Steuer für SUVs zu erhöhen und im Gegenzug den Käufern von Autos mit niedrigem Verbrauch einen Bonus auszuzahlen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Reicht das?
Also der Ansatz ist grundsätzlich richtig. Der VCD fordert das auch schon seit langem, dass man die Kfz-Steuer viel stärker nach CO2 spreizt. Das heißt, dass Autos mit einem hohen Verbrauch und hohen CO2-Ausstoß auch höher besteuert werden. Und gerade SUVs, der Mehrverbrauch ist je nach Modell zwischen 10-20%, teilweise sogar mehr. Entsprechend kann halt so eine Steuer dann so eine Lenkungswirkung haben auf die Auswahl der Fahrzeuge.
Und reicht das oder bräuchte es aus Ihrer Sicht noch andere Maßnahmen?
Diskutiert wird jetzt zurzeit auch eine CO2-Steuer oder CO2-Bepreisung. Die setzt natürlich dann als Lenkungsinstrument direkt beim Tanken an. Wenn man halt dann ein Auto hat, was viel Sprit verbraucht, dann muss man da mehr zahlen. Das könnte durchaus helfen. Das andere Thema ist ja, dass ja ein Großteil der Neuwagen von Unternehmen zugelassen wird. Deswegen muss man hier auch eine CO2-Komponente einführen. Zum einen bei der Dienstwagenbesteuerung, die man dann ebenfalls nach CO2 staffeln sollte. Aber auch bei der steuerlichen Abschreibung, die Unternehmen ja haben für ihre Flotte. Und ein Punkt, weil das letzte Woche, dass die Bundesregierung die steuerliche Begünstigung von E-Autos bei der Dienstwagenbesteuerung verlängert hat. Das kann natürlich nicht sein, dass man da Ungetüme mit E-Antrieb genauso fördert wie effiziente Elektroautos.
Kann man denn auch bei den Herstellern ansetzen oder sollte man das aus Ihrer Sicht oder müssen sich potenzielle politische Maßnahmen immer am Verbraucher ausrichten?
Wir brauchen ja beides. Wir haben ja auf Herstellerseite die CO2-Grenzgesetzgebung, die auf EU-Ebene beschlossen ist und für 2020 jetzt erstmal schon wieder einen neuen Grenzwert setzt, wo dann der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte begrenzt ist. Da müssen die Hersteller schon schauen, dass sie halt möglichst viele Autos verkaufen, die einen niedrigen CO2-Ausstoß haben. Das sind natürlich dann vorrangig ab nächsten Jahr Elektroautos, weil die halt erstmal mit null Emissionen eingehen und dann auch noch in den ersten Jahren auch noch mehrfach angerechnet werden. Das heißt, dann können sie auch wunderbar ihre SUVs damit kompensieren.
Umgehen die Hersteller dann quasi diese Richtlinien, die Sie gerade angesprochen hatten, indem sie eben noch stärker auf Elektro-SUVs setzen, auch wenn das aus Ihrer Sicht klimapolitisch dann eben auch nicht wieder sinnvoll ist?
Naja, sie umgehen nicht direkt, weil der CO2-Ausstoß wird ja dann doch festgehalten. Da wird ja immer dann geschaut, wie viele Autos hat ein Hersteller im Jahr verkauft, wie hoch ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß und dann wird halt geschaut, was musste er eigentlich als Zielwert haben. Und wenn sie drüber liegen, müssen sie Strafe zahlen. Aber klar ist natürlich dann, mit den Elektroautos können sie halt dann viel wieder gut machen. Aber wenn es natürlich dann diese großen, schweren Elektroautos sind, ist das natürlich dann eher fragwürdig. Indirekt, ja, ist es schon ein Umgehen, kann man so sagen, aber es ist nicht vordergründig gegangen, sondern es ist einfach die Regelung ist halt so gestrickt.
Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland war das im Gespräch. Und wir bleiben beim Blick auf die Autoindustrie. Trotz steigenden SUV-Verkäufen geht es der derzeit alles andere als gut. Denn die Konjunktur schwächelt, der Wandel hin zur E-Mobilität kostet Geld und dann drohen auch noch Strafzölle aus den USA. Die Krise spüren auch die Zulieferer. Volkmar Denner, Chef des weltgrößten Autozulieferers Bosch, sagte heute in der Süddeutschen Zeitung, der Branche gehe es sogar noch schlechter als vor einem Jahr erwartet. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Katja Janssen vom SWR. Frau Janssen, wie stark leidet der Branchenprimus Bosch denn unter der aktuellen Krise?
Ja, schon spürbar. Da gibt es einfach so ein paar Formulierungen, die in letzter Zeit verwendet wurden, die Brisanz dann doch spiegeln. Bosch-Chef Volkmar Denner, der hat zum Beispiel auch sehr klar gesagt, dass was wir da gerade erleben, sei eben keine konjunkturelle Delle, was ja in den vergangenen Monaten viele dann doch immer noch mal betont hatten, sondern er sieht da schon eher einen Abschwung und eben besonders im Hinblick auf die Autobranche. Die macht bei Bosch nun mal über die Hälfte des Geschäfts aus und das Problem ist ja nicht nur die Momentaufnahme, jetzt gerade läuft es nicht so gut, sondern der Haken, das sind vor allem die Aussichten. Die Branche macht sich über die Zukunft Sorgen. So kalkuliert Bosch jetzt damit, dass die Autoproduktion in den kommenden Jahren stagnieren wird. Darauf deuten auch aktuell schon die Absatzzahlen der großen Autobauer hin. Da hatten wir in den vergangenen Wochen einige Meldungen, dass die Verkäufe nach unten gehen. Und auch wenn manche Autobauer, zum Beispiel VW, trotzdem noch ganz gut unterwegs sind, andere, denken wir mal an Daimler oder BMW, spüren den Marktdruck schon deutlicher. Bosch reagiert jetzt zum Beispiel mit Anpassungen beim Personal. Besonders in den Dieselwerken sollen Jobs abgebaut werden.
Mitbewerber Schaeffler hat heute Zahlen vorgelegt zum Halbjahr. Wie sieht's da aus?
Ebenfalls durchwachsen. Die Ziele fürs laufende Jahr, die sind schon vor einigen Tagen nach unten korrigiert worden. Und auch bei den heute vorgestellten Zahlen fürs zweite Quartal, da sieht man die Flaute. Der Überschuss ist um über die Hälfte eingebrochen. Auch der Umsatz geht zurück. Auch bei Schaeffler, da macht die Autosparte den Großteil des Geschäfts aus. Und Schaeffler hatte im März schon mal den Abbau von 900 Stellen in ganz Europa angekündigt. Um weitere zu vermeiden, das hat man jetzt heute gesagt, will man zusätzlich auf Kurzarbeit und Werksferien setzen.
Wenn es selbst den Großen in der Branche so schlecht geht, wie schlimm steht es dann um die Kleinen?
Für die meisten ist ziemlich klar, dass die Ziele, die sie sich gesetzt haben, für dieses Jahr einfach nicht mehr erfüllbar sind. Und teilweise geht die Lage auch richtig an die Substanz. Weber Automotive zum Beispiel, ein kleinerer Zulieferer aus der Nähe von Pforzheim, der hat im Juli Insolvenz angemeldet. Viele Zulieferer bauen Stellen ab, da häufen sich die Meldungen in den letzten Wochen. Mesa Parts, ein Zulieferer aus dem Freiburger Raum, setzt auf Kurzarbeit und trennt sich von Leiharbeitern, also durch die Bank weg, eher schwierig.
Haben die Betriebe denn Maßnahmen, um das Ganze abzufedern?
Ja, schon stellenweise das, womit sie auch jetzt schon arbeiten. Aber das Problem ist einfach, wie ist das Unternehmen ansonsten aufgestellt? Wie zukunftsfähig sind die Betriebe und inwieweit gibt es schon Strategien, zum Beispiel für alternative Antriebe? Wie divers ist man?
Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium plant nach der Sommerpause ein Krisentreffen mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und auch Verbänden. Wie viel kann die Politik helfen?
Ja, viele Wirtschaftsvertreter mahnen derzeit, dass man, wenn man was tut, dann bitte jetzt was tun sollte. Mittel gäbe es verschiedene, Programme, Investitionen anzukurbeln, Innovationsförderungen bis hin zu Stellschrauben bei Steuern und Vorschriften. Nur bis solche Programme beschlossen sind und tatsächlich greifen, vergeht in der Regel einfach viel Zeit.
Die Zulieferer leiden unter der Krise in der Autobranche. Katja Janssen vom SWR war das im Gespräch. Vielen Dank. Nach Volvo können auch Dieselautos der Marke Daimler mit zu hohen Schadstoffwerten in Deutschland nachgerüstet werden. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Jule Reimer.
Dabei geht es um den Einbau zusätzlicher Katalysatoren für Diesel der Euro 5-Norm. Das Kraftfahrtbundesamt veröffentlichte heute auf seiner Internetseite die Betriebserlaubnis für Systeme des Bamberger Technologieanbieters Dr. Plei. Die Firma rechnet noch im August auch mit Genehmigungen von Nachrüstsystemen für BMW-Fahrzeuge. Die Bundesnetzagentur hat sich für eine weitere Stromautobahn in Deutschland zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ausgesprochen, um Windstrom aus dem Norden in Richtung Süden zu transportieren. Eine deutlich längere zusätzliche Trasse bis Baden-Württemberg, wie sie die Netzbetreiber fordern, hält die Bundesnetzagentur nicht für nötig. Bisher sind drei große Stromtrassen von Nord- nach Süddeutschland in Planung, Vorhaben, die auch in manchen Regionen auf Widerstand der betroffenen Anrainer stoßen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, will die Vernichtung neuwertiger Waren unter anderem im Onlinehandel eindämmen. Diese erreiche Schätzungen zufolge einen Wert von über 7 Milliarden Euro. Die Verkäufer sollen über eine Obhutspflicht angewiesen werden, Waren gebrauchstauglich zu halten, etwa durch Sorgfalt beim Transport und Aufbewahrung, ermäßigten Verkauf oder die Spende des Produkts. Dazu muss das Kreislaufwirtschaftsgesetz geändert werden. Die Lage für die deutsche Industrie bleibt trotz eines starken Auftragszuwachses im Juni schwierig. Das Neugeschäft kletterte zwar überraschend deutlich um 2,5%, aber nur dank vieler Großaufträge. Klammert man diese aus, gingen die Bestellungen um 0,4% zurück, teilt das Statistische Bundesamt mit. Der Berliner Senat treibt die Planungen für die Nachnutzung des Flughafens Tegels voran. Das heute beschlossene Konzept sieht für den Umbau der Terminalgebäude 365 Millionen Euro vor. Geplant ist die Ansiedlung einer Technikhochschule, ein Gründungs- und Innovationszentrum mit Kongress- und Veranstaltungsräumen sowie ein Technologiezentrum mit Laboreinrichtungen.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten von Jule Reimer. Der Bundesgerichtshof hat heute die Fluggastrechte geschärft. Die Richter stellten klar, wenn Flugpassagiere wegen einem verspäteten Flug eine Entschädigung von der Fluggesellschaft erhalten, können sie nicht zusätzlich weitere Schadenersatzforderungen für Hotel- und Mietwagen geltend machen, sondern sie müssen sich die Entschädigung anrechnen lassen. Mehr dazu von Klaus Hempel.
Manchmal verspätet sich der Flug so stark, dass der Beginn des gebuchten Urlaubs komplett durcheinandergewirbelt wird. So geschehen in einem der beiden Fälle, die der BGH heute entschieden hat. Der Kläger hatte einen Flug nach Namibia gebucht. Er wollte dort auf Safari gehen. Für die erste Nacht hatte er sich ein Quartier in einer Safari-Lodge besorgt und dies auch bezahlt. Der Flug verspätete sich deutlich. Für die sofortige Weiterreise zur Lodge war es zu spät. Der Kläger musste sich ein Hotelzimmer nehmen. Für die Flugverspätung zahlte ihm die Airline als Ausgleich 600 Euro, so wie es die Europäische Fluggastrechteverordnung vorschreibt. Doch der Kläger wollte mehr. Er wollte auch die Kosten für die Lodge, die er nicht nutzen konnte, extra erstattet haben und für das Hotelzimmer, das er buchen musste. Rechtsanwalt Hans-Eike Keller, der die Airline vertrat, meint, darauf habe der Kläger keinen Anspruch. Denn für den Schaden durch die Flugverspätung habe er ja bereits Geld bekommen.
Er soll einmal ersetzt werden, es soll keine Überkompensation geben. Es würde ja zu einem doppelten Ersatz ein und desselben Schadens führen, wenn man die beiden Ansprüche unabhängig voneinander bestehen ließe.
Rechtsanwalt Holger Hopper-Dietzel, der den Kläger in den unteren Instanzen vertreten hatte, sieht das völlig anders. Er spricht von zwei unterschiedlichen Schäden. Aus diesem Grund könne sein Mandant auch zwei Ansprüche nebeneinander geltend machen.
Also die Ausgleichszahlung, die wird ja geleistet für die Qualen, die man erleidet während der unfreiwilligen Verlängerung der Flugzeit, die Nerven, die man opfern muss, die Wartezeit, die man aufbringen muss und so weiter. Dafür soll es die Entschädigung nach der Fluggastrechteverordnung geben und den weitergehenden Schadenersatzanspruch, den der Fluggast hier geltend macht, der wird ja verlangt wegen der unfreiwilligen Einbuße von Vermögen. Er hat Geld ausgegeben für eine Leistung, die er gar nicht erhalten hat.
Damit meint Rechtsanwalt Hopper-Dietzel die bezahlte Übernachtung in der Safari-Lodge, die sein Mandant nicht wahrnehmen konnte. Auch in einem anderen Fall hatte ein Passagier neben dem Ausgleich für eine Flugverspätung Hotelkosten zusätzlich geltend gemacht. Doch der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, Reisende können in solchen Fällen nicht verlangen, dass sie doppelt entschädigt werden. Vielmehr müssen sie sich das Geld, das sie schon bekommen haben, anrechnen lassen, so die Presserichterin beim BGH Karin Milger.
Also in den heute entschiedenen Fällen hatten die Reisenden jeweils 600 Euro Ausgleichsleistung erhalten und sie machten zusätzlich die konkreten Hotelkosten von vielleicht 100 Euro oder so ähnlich geltend. Und da hat der Senat entschieden, es wird angerechnet, also über die 600 Euro haben sie in diesem Fall nichts zusätzlich bekommen.
Konkret bedeutet das, ein Reisender muss sich entscheiden, was er geltend machen will. Entweder eine Ausgleichszahlung für den verspäteten Flug oder Schadenersatz für zusätzliche Hotel- oder Mietwagenkosten, weil sich der Flug deutlich verspätet hat. Auf alles zusammen hat ein Reisender keinen Anspruch.
Der Bundesgerichtshof hat mit einem Grundsatzurteil die Fluggastrechte geschärft, Klaus Hempel berichtete. Die Deutsche Post hat zum Abschluss des ersten Halbjahres gute Zahlen vorgelegt und vermeldet steigende Gewinne. Gestiegen sind zuletzt allerdings auch die Beschwerden über den Konzern, unter anderem wegen deutlichen Preiserhöhungen. Brigitte Scholtes berichtet.
Wirtschaftlich steht die Deutsche Post gut da. Für das Frühjahr konnte Finanzvorstand Melanie Kreis solide Zahlen vorlegen.
Was besonders erfreulich jetzt im zweiten Quartal war, ist, dass wir wirklich in allen Divisionen Fortschritte auch beim operativen Ergebnis vor Restrukturierungsaufwendungen gesehen haben. Das hatten wir sehr lange nicht mehr und das stimmt mich auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich.
Und das stimmte auch die Anleger zuversichtlich, so urteilt Michael Gierse von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
Die Deutsche Post hat ja gezeigt, mit diesen Zahlen, in diesem negativen konjunkturellen Umfeld, dass man 3% mehr Umsatz liefern kann, 6% mehr Gewinn. Das ist eine starke Leistung, auch relativ gegenüber anderen DAX-Unternehmen. Man hat ja auch die Prognose für 2020 beibehalten. Wer kann da schon im DAX?
Die Post konnte gegenüber ihren Paketkunden eine Preiserhöhung durchsetzen. Das hat sich schon im vergangenen Quartal ausgezahlt. Und das dürfte auch im zweiten Halbjahr so bleiben. Die Briefporto-Erhöhung zum Juli dürfte sich im zweiten Halbjahr positiv auf den Gewinn auswirken, sagt Finanzchefin Kreis.
Das Dritte ist natürlich, dass das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft ein besonders starkes für uns ist. Und in Kombination aus all diesen drei Elementen erwarte ich, dass wir ein gutes zweites Halbjahr haben werden.
Im Gesamtjahr soll der operative Gewinn jetzt auf 4 bis 4,3 Milliarden Euro steigen. Die Kunden aber sind nicht uneingeschränkt zufrieden mit der Post. Die Zahl der Beschwerden ist schon im vergangenen Jahr stark gestiegen. Und das hielt auch in den ersten 7 Monaten dieses Jahres an. Da gab es, so die Bundesnetzagentur, 9.500 Beschwerden, 2/5 mehr als noch vor einem Jahr. Beschwerden schaden dem Ruf eines Unternehmens und das wirke sich dann in der Folge üblicherweise auch auf den Gewinn aus, sagt Fondsmanager Gierse.
Allerdings hier ist es etwas anders. Wir sind ja quasi der Monopolist. Deswegen kann man sich das also finanztechnisch erstmal erlauben, aber aus Kundensicht ist das natürlich katastrophal und die Post hat das einfach auch viel zu spät erkannt.
Was die Kunden auch nicht freuen dürfte, das Unternehmen will aus Kostengründen, das zeichnet sich ab, die Briefzustellung auf 5 Tage begrenzen. Das dürfte auch Jobs kosten. Die Mitarbeiter wollen das möglichst verhindern. Finanzchefin Kreis zufolge denkt das Unternehmen darüber nach, weitere Beamte in den Ruhestand zu schicken, um so Personalkosten im Brief- und Paketgeschäft zu sparen. Die Strategie des Unternehmens, sich in 4 Geschäftsfeldern zu positionieren, die zahlt sich jedoch vor allem in konjunkturell unsicheren Zeiten aus. Denn die Sparten werden nicht gleichermaßen von einer Flaute getroffen. Doch noch geht es nur um nachlassende Dynamik, etwa im Luftfrachtgeschäft. Die größte Sparte, das Expressgeschäft, hält sich da wacker und bleibt hochprofitabel.
Die Deutsche Post profitiert von Portoerhöhungen, Brigitte Scholtes berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, wie kommen denn die Zahlen von der Post bei den Anlegern an?
Gut, der Aktienkurs der Deutschen Post heute 2,5% im Plus. Auch wenn man sich den Kurs seit Anfang dieses Jahres mal ansieht, ist die Post eine der starken DAX-Aktien. Sie steht im Moment rund 20% höher da als Anfang Januar.
Auch andere Unternehmen haben heute Quartalsbilanz gezogen. Wer fiel denn da noch auf?
Also auffallend sind heute einige Unternehmen aus den klassischen deutschen Exportbranchen, Autozulieferer wie Schaeffler oder SGL Carbon oder Maschinen- und Anlagenbauer wie Heidelberger Druckmaschinen oder GEA. Die haben alle gemeinsam, dass die Aktien in den letzten Wochen und Monaten stark gebeutelt wurden, weil alle diese Unternehmen Gewinn- und Umsatzwarnungen rausgegeben haben. Nun haben heute die Quartalsbericht bestätigt, die vorsichtigeren Prognosen. Und das ist einigen Anlegern Grund genug gewesen, bei den Aktien zuzugreifen. Also bei all den Unternehmen, die ich genannt habe, Schaeffler, SGL, Carbon, Heidelberger Druck, GEA, haben die Anleger teilweise kräftig zugegriffen heute.
Hauptthema an den Börsen, das war aber natürlich die Sorge um den Währungskrieg. Die Eskalation kam da ja schon gestern. Hat sich dann der DAX inzwischen ein bisschen erholt?
Er hat sich ein bisschen erholt in der ersten Tageshälfte und dann im Laufe des Nachmittags sich doch wieder für den Minusbereich entschieden. Das heißt, jetzt im Moment, kurz vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt, steht der DAX 0,5% niedriger da als gestern Abend. Etwas unter 11.600 bei genau 11.590 Punkten.
Dann blicken wir direkt auch auf Rendite deutscher Staatsanleihen, Euro und Gold.
Ja, die Suche nach der Sicherheit setzt sich fort. Der Preis für die Unze Feingold im Moment $1.471,69. Das ist $6,44 mehr als gestern Abend. Bei den Staatsanleihen, da ist die Nachfrage weiterhin groß, obwohl die Rendite, die hier im Schnitt zu erzielen ist, negativ ist, auch weiter ins Minus gesunken ist, auf einen neuen Minusrekord. Die Umlaufrendite -0,55%. Dort hat sie die Bundesbank heute berechnet.
Und dann gab es noch eine weitere Meldung, nämlich die geplante Übernahme des Handelskonzerns Metro durch den tschechischen Milliardär Daniel Křetínský. Die droht offenbar zu scheitern. Was wissen Sie da und wie reagieren die Anleger?
Ja, der Milliardär aus Tschechien, Daniel Křetínský, kann sich mit Milliardären aus Deutschland bzw. mit deren Erben nicht über einen Verkaufspreis für Metro einigen. Die Beisheim-Stiftung und die Merian-Stiftung der Familie Schmidt-Rutenbeck. Beide finden das Angebot, das Křetínský für Metro gemacht hat, zu niedrig. Der Aktienkurs heute 8% im Minus bei nur noch 13,80 Euro. Also weit unter den 16 Euro pro Aktie, die Kretinsky für Metro geboten hat.
Das waren Informationen von Konrad Busen aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank, Herr Busen. Damit endet auch unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maya Elmenreich. Unter anderem geht es in dieser Sendung über den Tod von Toni Morrison, der ersten schwarzen Literaturnobelpreisträgerin. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Nachmittag.